Gott mit uns, das ist, war ja in der Vergangenheit ein ziemlich zwiespältiger Satz. Im Ersten und zum Teil auch im Zweiten Weltkrieg hatten das ganz viele Soldaten auf beiden Seiten der Front, natürlich in verschiedenen Sprachen, auf ihrem Koppelschloss stehen: Gott mit uns, und mit Gott auf unserer Seite kann doch gar nichts mehr schiefgehen. Menschen haben zu allen Zeiten, ich hätte beinahe gesagt auch in allen Religionen, versucht, Gott irgendwie für sich zu vereinnahmen. Gott dazu zu kriegen, dazu zu bringen, dass er ihnen das verschafft, notfalls auch auf Kosten anderer, was sie gerne haben wollen oder unbedingt haben wollen. Und davon lesen wir auch schon in der Bibel. Allerdings ist das bei den Israeliten, wie auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg, ein bisschen daneben gegangen. Denn Gott hat nicht so mitgemacht, wie die Leute sich das gedacht hatten. Und lasst uns das mal lesen. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus, und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht um die 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo, dass er in unsere Mitte komme und uns errette aus der Hand unserer Feinde. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaot, der über den Cherubim thront. Und es waren dort die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Pinhas. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen wäre, fürchteten sich die Philister und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen, und riefen: Wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns, wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plagen in der Wüste. So seid nun stark, ihr Männer, ihr Philister, dass ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft! Da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, und ein jeder floh zu seinen Zelten. Und die Niederlage war sehr groß, und es fielen von Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde genommen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Niederlage. Es gibt Niederlagen im Leben, haben wir ja vorhin auch schon gehört. Ja, es gibt Tage, wo es uns gut geht und wo wir, ich hätte vorhin ja gesagt, auf der Siegerstraße unterwegs sind, wo wir uns wohlfühlen und sicher fühlen. Und es gibt Niederlagen. Und diese Niederlagen im Leben, darüber haben wir ja schon letzte Woche die Predigt gehört, die können ganz unterschiedliche Gründe haben. Hier war es allerdings einer der Gründe, wo Gott nicht mit Israel war, weil sie ungehorsam gewesen waren. Und sie waren sozusagen ohne ihren Gott unterwegs. Und sie merken das sogar. Sie sagen sogar: Warum hat Gott uns geschlagen? Das haben sie also schon irgendwie mitgekriegt, dass Gott nicht auf ihrer Seite war, sondern dass Gott sie gegen sie gestellt hatte. Gute Frage. Warum hat sich Gott gegen uns gestellt? Und das kann sein. Ich greife das nochmal auf von letzter Woche. Das kann viele Gründe haben. Was ist eigentlich die Ursache? Und es kann ganz viele Ursachen haben. Ja, es kann sein, dass Gott möchte, dass ich etwas lerne. Es kann sein, dass es zu seiner Verherrlichung ist. Es kann sein, das war es ja bei Paulus in 2. Korinther 12, dass Paulus hatte so viele Siege erlebt mit Gott, mit Jesus, dass Jesus gesagt hat, also damit du jetzt nicht irgendwann unter der Decke klebst und abhebst, gebe ich dir was, was dich wieder runterholt. Also das kann ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Aber es ist eine gute Frage, zu fragen, warum tut Gott das? Wir werden nicht immer eine Antwort bekommen, sage ich auch dazu. Bei Israel war das jetzt aber ein bisschen tricky, ein bisschen verzwickter, denn zumindest Eli, der hohe Priester, hatte die Antwort längst. Ja, also das haben wir, den Text haben wir jetzt nicht gepredigt, das war noch vor Samuel. War ein Prophet zu Eli gekommen, der hatte gesagt, weil du und deine Söhne hier, also deine Söhne machen hier Mist und sündigen und werden schuldig und du guckst zu und lässt das zu im Tempel und weil das so ist, wird das und das passieren. Eigentlich gab es die Begründung hier schon vorneweg. Den Luxus haben wir ja selten, dass wir schon vorher wissen, was passieren wird und warum das passieren wird. Also sie stellen die richtige Frage, aber sie erkennen die Antwort nicht. Im Gegenteil, sie geben eigentlich die falsche Antwort. Wenn wir die Bundeslade, das Symbol für die Gegenwart Gottes, mit in unser Lager holen, also erstmal, da steckt ja ganz viel heidnisches Denken dahinter. Ich habe das ja gerade richtig rum gesagt. Die Lade war das Symbol der Gegenwart Gottes. Die Lade war nicht die Gegenwart Gottes. Ja, also das ist ja ein ganz feiner Unterschied. Ja, wir haben hier ein Kreuz hängen. Aber meine Sünde ist nicht an diesem Kreuz vergeben worden, bezahlt worden, sondern an einem Kreuz, das vor 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems stand. Das ist ein Symbol. Ja, das unterscheidet uns ja manchmal von anderen Konfessionen. Manche Konfessionen nehmen ja die Symbole auch an sich als heilig. Ja, also da ist das Symbol oder auch Gebäude. Wir haben keine sakralen Räume. Sakral heißt ja heilig. Dieser Raum ist ein ganz normaler Raum. Ob wir uns hier zum Gottesdienst treffen oder oben in unserer Wohnung, wie es ja früher irgendwann vielleicht auch mal war, weiß ich nicht. Jedenfalls in unserer zweiten Stelle war es. Also da haben sie immer erzählt, ja, früher war hier unten eine Zahnarztpraxis drin in der DDR und die Gottesdienste waren im Wohnzimmer in der Predigerwohnung. Ja, die haben also jeden Sonntag oder Samstag das Wohnzimmer ausgeräumt, dann wurden die Klappstühle da aufgestellt und wenn ganz viele kamen, wurde auch noch die Tür zum Nachbarzimmer aufgemacht. Ich glaube, das war bei uns jedenfalls war das Kinderzimmer bei uns, aber eigentlich war es das Schlafzimmer. Und ja, dann waren die Leute halt in der Wohnung verteilt. Ja, das sind hier keine heiligen Räume. Im Alten Bund war das schon anders. Die Bundeslade war heilig. Sie war von Gott geheiligt. Und trotzdem war sie in Anführungsstrichen nur das Symbol für die Gegenwart Gottes. Und sie waren jetzt der Meinung, wenn wir dieses Symbol in unser Feldlager holen, dann muss Gott doch, dass er in unsere Mitte komme und uns errette aus der Hand unserer Feinde. Also wenn Gott nicht von alleine will, dann schleppen wir ihn eben jetzt dahin. Ja, es ist eigentlich lächerlich, oder? Wenn wir meinen, wir könnten Gott zwingen, etwas für uns zu tun. Und es gibt diese Tendenzen ja komischerweise bis heute. Ja, die einen sagen, wir müssen mehr beten, dann wird Gott. Die anderen sagen, wir müssen mehr glauben. Die anderen sagen, wir müssen mehr evangelisieren. Aber immer dieser Punkt, wir müssen dies oder jenes tun und dann kommt die Erweckung. Und vergessen dabei, dass Erweckung erstens nur Gott machen kann. Keiner von uns kann Erweckung machen. Und zum Zweiten, dass Gott immer noch selbst entscheidet, was er tut, wann er es tut und wie er es tut. Das heißt ja nicht, dass die Dinge, die dann vorgeschlagen werden, falsch wären. Natürlich ist es richtig zu beten. Es ist richtig zu glauben. Es ist richtig, es ist ja auch nicht verkehrt, vor die Bundeslade zu kommen. Das hatte Gott ja damals so angeordnet, dass man vor der Bundeslade, also eigentlich ja also im Allerheiligsten, weil davor Vorhang, dass man die aufs Feldlager schleppt, davon hatte Gott eigentlich nur in ganz wenigen Ausnahmen was gesagt. Aber wenn wir diese an sich guten Dinge benutzen wollen, um Gott in den Griff zu kriegen, dass der endlich mal das macht, was wir von ihm wollen, dann geht das schief. Und ich habe es ja schon gelesen, so auch hier. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und es waren dort die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Phinehas. Die durfte ja nur von Priestern getragen werden, nicht mal von Leviten. Die Lade an sich durfte nur von Priestern getragen werden. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Falsche Sicherheit. Ja, es gibt eine falsche Sicherheit. Auch im Leben mit Gott, auch in diesem Umgang mit Gott. Denn Gott ist souverän. Und wenn ich Dinge erreichen will, die er für nicht gut für mich hält, dann werde ich an dieser Stelle auch mal falsche Sicherheit haben. Ich habe das ja schon mal gesagt, es gibt diesen Autoaufkleber, Christen können enttäuschen, Christus enttäuscht nie, den halte ich für falsch. Denn wenn ich mich täusche, dann enttäuscht mich Gott auch schon mal. Er nimmt mir meine Täuschung. Ja, das klingt jetzt erstmal eigentlich toll, ist es aber in der Regel nicht. Oder toll, ja, es ist gut, aber es ist nicht angenehm. Denn diese Täuschung, die ich vorher hatte, also die Israeliten haben sich ja wohlgefühlt in dieser Täuschung, das war ja wunderbar. Jetzt ist die Lade bei uns, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Gott mit uns. Und das ist ja noch öfters passiert, zu Zeiten Jeremias. Gott wird niemals zulassen, dass Jerusalem erobert wird, denn da steht sein Heiligtum, sein Tempel. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Zu Zeiten kurz nach Jesus, zu Zeiten von Paulus und den anderen. Gott wird niemals zulassen, dass die Römer Jerusalem erobern, vor allen Dingen den Tempelberg, denn das ist das Heiligtum Gottes. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und ich will gar nicht über die Israeliten hier in irgendeiner Weise schrotzen, weil ich glaube, wir sind keineswegs besser unterwegs. Wir haben manchmal einfach auch falsche Vorstellungen. Und ich will jetzt gar nicht unseren kompletten Glauben in Frage stellen oder ins Wanken bringen, sondern ich möchte uns einladen, dass wir immer wieder mit Gott im Gespräch bleiben. Dass wir wie David ihn uns immer wieder vors Angesicht stellen, dass wir mit ihm reden, dass wir fragen. Ja, wie wir das gesungen haben, eben auch in der Stille angekommen. Ich schreie auch meine Ängste raus vor Gott und mein Unverständnis, meine Fragen. Ja, es ist schön, wenn wir Halleluja singen können. Und wenn ihr Halleluja im Herzen habt, dann singt Halleluja, preist den Herrn. Aber wenn ihr Ängste und Schmerzen und Zweifel und Fragen im Herzen habt, dann sagt eben die. Und immer wieder, dass wir fragen, Herr, was ist konkret dein Auftrag? Ja, und das natürlich brennt uns momentan Corona mit all seinen Konsequenzen unter den Nägeln. Wird es überhaupt mal wieder so werden wie vorher? Ich hoffe nicht, ich hoffe, es wird besser. Auch für die Gemeinde, ja? Also kommen alle mal wieder, die mal gekommen sind und momentan eben nicht kommen. Herr, was willst du? Sind unsere Online-Gottesdienste auf Dauer eine Hilfe oder auch ein Hindernis, dass die Leute wiederkommen? Ja, es gibt ja beide Argumente, ja, wenn die Leute einfach zu Hause sitzen bleiben können und können fast denselben Gottesdienst haben, warum sollen die sich noch auf den Weg machen? Aber es gibt eben auch die anderen, die sich noch nicht wirklich trauen und denen geben wir damit eine Chance. Außerdem ist es eine missionarische Chance, ja, dass Leute sich das auch mal angucken, die sich hier noch lange nicht hertrauen. Und was heißt das jetzt? Ja, habt das jetzt gelernt wieder über die Wissenschaft? Da gibt es die Frage, what, also was ist Fakt? Und dann so what, heißt, was machen wir mit den Fakten? Was schließen wir jetzt daraus? Ja, das what ist also, der Virus ist noch immer unterwegs und so, kann so und so übertragen werden, das sind die Fakten. Das so what heißt, und was machen wir jetzt? Singen wir trotzdem, singen wir nicht? Gehen wir wieder in den Gottesdienst, gehen wir nicht? Ja, so manchmal hat man alle Fakten zusammen und weiß immer noch nicht, was man draus machen soll. Und dann ist es einfach eine Sache, Gott zu fragen, Herr, was sollen wir jetzt damit anfangen? Was sollen wir jetzt mit diesen Fakten machen? Was ist dein Plan? Und diesen Schritt, den verpassen die Israeliten hier. Und wir finden das ganz oft im Alten Testament, dass andere das tun. Hiskia schmeißt sich auf den Bauch vor Gott im Tempel und diesen Schmähbrief dieses Feldherrn Nebukadnezars oder welcher König das jetzt auch gerade war. Und dann liest er diesen Brief vor Gott vor und sagt, wie willst du darauf antworten? Aber er versucht nicht, Gott irgendwie zu zwingen, sondern er sagt, Herr, die beleidigen dich. Wie willst du darauf antworten? Und Gott antwortet. Und sie müssen unverrichteter Dinge abziehen. Aber Hiskia versucht nicht, Gott zu irgendetwas zu zwingen. Das ist der feine Unterschied. Wie oft hat David gefragt, soll ich hinziehen, soll ich nicht hinziehen? Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele in beide Richtungen. Ja? Josua, am Anfang macht er das bei Jericho. Fragt Gott, wie sollen wir es machen? Grandioser Erfolg. Oh, wir können's. Und sie ziehen nach Ai und holen sich eine blutige Nase. Weil sie nicht gefragt haben. Weil Gott ein Problem mit ihnen hatte. Hätten sie gefragt, hätte er ihnen das auch so gesagt. Der hätte nicht so und so viele Menschen sterben müssen dafür. Hier genauso. Hätten sie Gott gefragt, hätte Gott ihnen wahrscheinlich auch durch den Propheten gesagt, hier, da und da habe ich ein Problem. Wenn ihr wollt, dass ich auf eurer Seite bin, dann klärt erstmal euer Problem. Vorsicht. Manchmal kommen ja auch Menschen und sagen, ihr erlebt keinen Segen, weil. Das heißt, also von solchen Menschen möchte ich mich auch nicht terrorisieren lassen, sondern immer wieder fragen, ist das wirklich Gottes Antwort? Und wir leben im Neuen Testament, wo wir nicht mehr den einen Propheten haben, der sagt, so spricht der Herr, sondern jeder von uns hier im Saal, der zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist. Und jeder von uns hier im Saal, der zu Jesus gehört, kann also fragen und Gott wird uns Dinge zeigen. Falsche Sicherheit. Berechtigte Angst. Die Philister wissen genau, mit welchem Gott sie es zu tun haben. Und sie wissen, wenn dieser Gott mit den Israeliten unterwegs ist, dann haben wir keine Chance. Sie sagen zwar dann trotzdem, seid stark, reißt euch zusammen, ihr wollt denen doch nicht dienen. Aber eigentlich wissen sie, das hilft alles nichts. Wenn Gott auf deren Seite ist, manchmal wissen die Gegner, wissen die Feinde genauer Bescheid als wir. Ich hatte ja auch so nach dem Ende meiner letzten Stelle ziemliche Probleme und da habe ich dann auch Gespräche geführt mit einer Psychologin, die keine gläubige Frau war. Und dann sagt mir diese Frau, versuchen Sie es doch mal mit Gottvertrauen. Ja, genau so ging es mir. Allerdings nicht zum Lachen. Also, ja, ich meine, gut, sie hat da jetzt die psychischen Zusammenhänge, die, wenn wir was haben, wo wir uns, egal, ja, also sie hat nicht das darunter verstanden, was wir darunter verstehen, aber trotzdem, also, ich habe dann im Stillen gebetet, Gott, du hast ja Humor. Muss mir ein Nicht-Christ sagen, ich soll es doch mal mit Gottvertrauen probieren. Da ist mir erstmal der Kinnladen runtergekippt und ja, manchmal wissen die anderen aber genauer, was los ist, als wir selber. Und dann kommt das Ende vorhersehbar und doch unerwartet. 4000 Leute hatten sie verloren, deswegen haben sie ja die Bundeslade geholt. Jetzt sind es 30.000, die sie verlieren. Weil sie nicht an die Probleme rangegangen sind, die Gott ihnen längst gezeigt hatte, sondern weil sie Gott zwingen wollten. Und ich möchte hier ich möchte niemandem Angst machen, weil ich glaube, wenn wir hören wollen, dann wird Gott uns auch zeigen, worum es geht. Ja, wir haben ja manchmal Angst, weil wir Dinge nicht verstehen, weil wir Dinge nicht sehen. Und um die geht es hier überhaupt nicht. Es geht hier in diesem Zusammenhang um Dinge, die wir wissen. Gott wird uns nie richten, weil wir irgendwas nicht verstanden haben. Sondern er wird uns fragen, was hast du mit dem gemacht, was du verstanden hattest? Ja, also ganz, ganz wichtig, weil das, aus dem Thema hier könnte man ja jetzt auch eine wunderbare Angstpredigt machen. Ne? Wenn du nicht alles richtig machst, wenn du nicht richtig hörst, dann wird es dir genauso gehen. Und dann wirst du, darum geht es mir überhaupt nicht. Weil ich denke, darum geht es nicht. Es ist für mich spannend. Ich bin durch die Andachten, durch die Losungen und den Zusammenhang der Losungen in den letzten Wochen mehrfach auf diesen Punkt gestoßen worden. Was Gott von uns will, ist immer gut für uns. Und wenn wir das, was wir verstanden haben, umsetzen, wenn wir das tun, dann werden wir Schritt für Schritt weiterkommen. Dann werden wir im Schritt für Schritt näher kommen. Manchmal sind das große Schritte, manchmal ganz kleine, manchmal haben wir auch das Gefühl, wir treten auf der Stelle. Aber wenn wir das umsetzen, was wir verstanden haben, dann wird es vorwärts gehen in unserem Glauben. Und solange wir Dinge, die wir verstanden haben, nicht umsetzen, kann es sein, dass wir auf der Stelle treten. Und dass Gott gar nicht hasserfüllt, gar nicht böse, aber ganz liebevoll sagt, ich habe Zeit und ich habe Geduld mit dir. Ich warte, bis du diesen Schritt weitergegangen bist und dann zeige ich dir den nächsten. Ja, dahinter steht eine ganz, ganz große Liebe Gottes. Gott, da steht nicht einer, der jähzornig ist, der da mit der Peitsche steht und bei jeder falschen Antwort, dann gibt es einen drauf. Ja, so wie die Pädagogik früher mal war. Für jede falsche Antwort einen hinter die Löffeln oder irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Sondern Gott zeigt uns in seiner Liebe, wie es weitergehen kann, Schritt für Schritt. Und wenn wir einen Schritt getan haben, zeigt er uns den nächsten. Er zeigt uns selten einen ganzen Weg. Also wenn ich in meinem Leben zurückgucke, jetzt könnten wir Bibelstunde, würde ich das jetzt mal öffnen und sagen, Leute, lasst uns mal zusammentragen, wie war das denn mit eurem Lebensweg? Ich hatte oft große Pläne. Ich bin jemand, ich brauche immer einen Plan. Wenn es dann anders kommt, kann ich damit gut leben. Aber wenn ich gar keinen Plan mehr habe, dann schwimme ich. Also das ist für mich ganz schwierig. Ja, und das waren diese 2 Jahre Arbeitslosigkeit, waren für mich so ein Schwimmen, ja, weil kein Plan mehr. Also ich hatte ja vorher Pläne, aber die hatten sich alle zerschlagen, ohne dass sich neuer ergeben hat. Und dann musste ich das ganz neu üben, Schritt für Schritt. Einfach jetzt das tun, was Gott uns vor die Füße legt. Und wir sind in dieser Zeit wunderbar getragen worden, versorgt worden und haben unser Arbeitsfeld gehabt, konnten anderen Menschen dienen, genauso wie vorher in einer Stelle und jetzt ja auch wieder. Aber Schritt für Schritt das tun, was Gott uns zeigt. Und das hätte Israel diese Niederlage ersparen können. Die wäre nicht nötig gewesen, wenn sie von Anfang an gefragt hätten. Und was ist jetzt die Alternative? Jetzt kommt der Punkt, der in der Online-Predigt fehlt, den ich erst danach habe. Aber es ist auch das Ende. Es ist erstens Hören auf Gott. Und wir kennen das Wort Hören, ich nehme an, dass das auch hier so ist, in zweierlei Bedeutungen. Einmal natürlich ganz akustisch hinhören. Gott hören. Und wer jetzt sagt, er hört die Stimme Gottes nicht, den lade ich ein, einfach mal in der Bibel zu lesen. Da haben wir sie nämlich, original und live. Ja, und wir können das einfach sagen, Herr, rede du jetzt zu mir durch dein Wort. Und dann einfach lesen. Es hat mich bewegt, selbst jemand, der sehr stark auf dieses hörende Gebet, auf dieses direkte Hören auf Gott dafür geworben hat, der sagt, wenn ihr das prüfen wollt, was ihr da hört, dann gibt es nur ein Mittel, nämlich die Bibel. Ja, also immer wieder zurückzugehen, Gottes Wort, und dazu muss ich das kennen, dazu muss ich zu Hause sein in der Bibel. Ja, und dann kann ich auch zwischen den anderen Stimmen besser unterscheiden, kann das überhaupt von Gott kommen oder kann das schon gar nicht sein, ja, was ich da an Eindrücken so habe. Also das Hinhören ist ganz, ganz wichtig. Aber dann auch die, hörst du jetzt? Wirst du auch hören? Das Gehorchen, zu tun, was ich verstanden habe, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Habe ich vorhin schon ausgeführt. Denn was Gott von uns verlangt, ist gut. Das hatten wir in den letzten Wochen in den Andachten vor allen Dingen Ganz oft, komischerweise. Als wenn Gott mir da was sagen wollte. Dass das immer wieder kam, dieses Thema. Ich habe mir das ja bewusst nicht ausgesucht. Ich habe mich ja bewusst an die Losungen gehalten und nicht irgendwie jetzt mir was ausgesucht. Und es kam immer wieder auf dieses Thema. Wenn Menschen mir irgendwas aufdrücken wollen, ist es mitunter ziemlich fragwürdig. Aber was Gott von uns verlangt, ist gut für uns. Nicht nur für Gott und für Gottes Sache, das auch. Aber es ist eben auch gut für uns. Und hätten die Israeliten hierhin gehört, es wäre gut für sie gewesen. Ich weiß nicht, was Gott gesagt hätte. Vielleicht hätte er sogar gesagt, also ihr habt jetzt so lange mir nicht gehorcht, jetzt gehorcht er mal noch die nächsten 10 Jahre den Philistern. Oder die nächsten 40 Jahre, keine Ahnung. Ja? Also als sie nicht ins Land Kanaan wollten, das sind alles Riesen und die schaffen wir nie, sagt Gott, okay, kein Problem. Zurück in die Wüste, die nächste Generation kommt rein. Hätte sein können, ja, aber sie wären nicht umgekommen. Und egal, was Gott getan hätte, es wäre gut für sie gewesen. Was Gott von uns möchte, ist immer gut für uns. Es ist nie Willkür, es ist nie Tyrannei. Gott ist kein Despot. Denn was den Tyrannen oder den Despoten ausmacht, ist, dass er nur seinen eigenen Vorteil im Blick hat und nicht wirklich das Wohl der anderen und das Wohl der Menschen. Und dann kommt bei Gott noch dazu, es gibt ja auch Diktatoren, Despoten, die glauben tatsächlich das Beste für ihre Leute zu wollen, aber die können irren. Gott irrt nie. Gott weiß, was für uns gut ist. Und deshalb lade ich uns ein, lasst uns hinhören, Herr, was hast du für uns? Was willst du für uns? Denn das, was er uns gibt, ist gut für uns. Lass uns zusammen beten. Herr, hilf uns doch, dass wir das im Herzen begreifen und dann auch danach handeln. Dass du das Gute für uns hast. Dass du uns segnen willst, dass du uns beschenken willst, dass du uns keine Angst machen willst, dass du uns nicht bedrohen willst. Sondern dass es gut ist, hinzuhören, dass es gut für uns ist, zu tun, was du uns sagst, weil es wirklich das ist, was uns retten kann, was uns helfen kann, was uns auf einen guten Weg bringen kann, was uns zu Zeugen machen kann in dieser Welt. Und so bitte ich dich, lass uns zur Ruhe kommen, lass uns in der Stille ankommen, hören, was du uns zu sagen hast und dann auch danach tun. Amen.